Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freunde der Endoskopie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unseres 14-tägig erscheinenden Podcasts Good Morning Endoskopie. Ich darf Sie erneut zu einer Folge begrüßen und wir sprechen heute über die Evolution der Endoskopie. Ist ein sehr großes Thema, kann man sicherlich sehr, sehr viel dazu erzählen. Ich möchte allerdings diesen Podcast auch an eine ganz besondere Person koppeln, weil nämlich diese Person an vielen Entstehungen in der Endoskopie auch beteiligt war. Und mein heutiger Gast ist Annette Fritscher-Ravens. Hallo Annette.
Hallo.
Schön, dass du mitmachst. Toll, dass du dabei bist. Ich glaube, es kennt dich jeder.
Ist das so?
Ich glaube ja. Aber vielleicht erzählst du trotzdem nochmal uns allen so ein bisschen deinen Werdegang. Du hast ja doch viel erlebt und viel mitgemacht. Und fang einfach mal an, wo es bei dir losging mit der Endoskopie und wie es aufgehört hat und was du denn heute noch machst zum Beispiel.
Also ich habe ja erstmal Anglistisch und Literaturwissenschaft studiert und bin über eine schwere Krankheit dann tatsächlich in die Medizin gekommen. Man hat mich nicht diagnostizieren können und ich habe dann damals meinen Mann gebeten, mir das größte, dickste Medizinbuch mitzubringen, was er im Laden findet, und hat es durchgelesen und hat festgestellt, es ist eine Tuberkulose im Darm.
Die hattest du?
Die hatte ich und die habe ich dann im Nachtdienst einer jungen Kollegin gesagt, mach da mal einen Abstrich, das muss eine Tuberkulose sein, und das war eine Tuberkulose und kein Crohn.
Also sehr interessant. Aber jetzt Moment mal, du warst krank, also du hast Anglistik studiert und warst krank und bist dann durch die Krankheit aufs Medizinstudium gekommen.
Mein Mann hat dann gesagt, also weißt du, wenn du schon 1000 Seiten Chatler lesen kannst und das dann begreifst, dann solltest du vielleicht umschwenken.
Okay, gut.
Aber ich habe es ja zu Ende gemacht, also ich habe ja auch ein Examen in der...
Und wie kamst du dann zur Endoskopie oder zur Gastroenterologie?
Also ich habe Innere gemacht und damals war ja Frauen, das war immer schwierig, ich hatte schon ganz früh Kinder.
Ja.
Und mit Kindern war das nahezu unmöglich, aber ich saß dann irgendwann mal im Nachtdienst und habe einen Pullover für meinen Sohn gestrickt mit 10 Knäueln. Ein Autochen reingestrickt und dann kam mein Chef vorbei und sagte, also wissen Sie, Frau Fritscher, diese vielen Knäule, wenn Sie das können, wir brauchen jemand in der Endoskopie, nee, melden sich doch da
tatsächlich,
mal.
Tatsächlich, ja. Also bimanuelles Task sozusagen, vom Stricken zur Endoskopie.
Ja, ja.
Sehr schön, das gefällt mir. Also gut, dann bist du in die Endoskopie gekommen. Wo war das damals?
Ich habe angefangen bei einem Herrn Völsch in Hameln.
Ja.
Nach 2 Jahren haben die gesagt, das bringt's jetzt nicht, du musst irgendwo hin, wo das jemand richtig gut macht. Und einer der ganz großen Outsider-Leute war ein Herr Safrani, der die B2-Papillotomie erfunden hat in Wilhelmshaven. Und der hat mich dann genommen, obwohl ich Kinder hatte, und hat mich dann wirklich gut ausgebildet. Ich habe dann jahrelang nur ERCPs gemacht.
Ja.
Und dann kam auf, dass man sonografieren sollte. Und die Jungs haben alle gesagt, Gott, das ist irgendwie alles so fisselkram, da wollen wir nicht ran.
Darf ich denn fragen, wann das ungefähr war?
Mitte der 80er.
Mitte der 80er, okay.
Da wollen wir nicht ran. Und er hat mich dann geschickt nach Zürich, um die Punktion, damals waren es Nierenpunktionen, zu lernen. Dann kam die Endosono auf.
Okay.
Und ich habe dann erstmal viel Sonografie gemacht und punktiert, alles Mögliche. Dann kam die Endosono auf, das war dann naturgegeben, dass sie mir das Gerät in die Hand drückte.
Das waren ja damals ganz, ganz kostbare Geräte, die heiß begehrt waren.
Ja.
Also habe ich auch schon im Podcast auch mit Rainer Schöffel auch mal erzählt bekommen.
Ganz wenige Kliniken auch.
Genau,
nur,
genau.
Ganz
und dir wurde das zugetraut und du hast dich dann auch damit sozusagen...
weil ich eben diesen Ultraschall konnte und weil ich wirklich viel punktiert habe und das dann auch ganz ergebnisreich war. Und dann haben sie gesagt, das kann die und das geben wir dir mal. Dann bin ich aber weg von Safrani, weil ich damals dann auch keine Oberstelle kriegen konnte natürlich. Und bin dann nach Bochum an die Knappschaft gekommen.
Ja.
Und da hatten die kein Geld für das Gerät.
Okay.
Und da kam dann eine kleine Firma Pentax, die sagte, also wir haben auch sowas, aber das ist anders. Das nennt sich longitudinales Gerät. Da gibt es nur eins in Deutschland bei Herrn Eike Burmeister und eins in Dänemark bei einem Herrn Peter Vielmann.
Yeah.
Und dann habe ich gedacht, ach ja, dann fahre ich doch da mal hin und guck mir das an.
Okay.
Und habe dann so ein bisschen an Leichen geübt, weil die Anatomie damals ja völlig unklar war.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und habe dann angefangen, viel Endo zu sonografieren und habe dann auch sehr, sehr früh auch Kurse gehalten dort. So die ersten Endosono-Kurse fürs Longitudinalgerät.
Ja, da muss man natürlich auch dazu sagen, du hast es ja auch dann wissenschaftlich ausgewertet.
Ja,
du hast ja auch publiziert. Du hast dich, glaube ich, auch mit der Methode habilitiert, ist das richtig?
Naja, sagen wir mal so, ich habe lange erstmal nicht publiziert, weil ich ja Kinder hatte und habe das dann, als meine Kinder größer waren, bin ich dann mehr zu Kongressen gegangen und habe es publiziert. Mich hat damals schon von Anfang an weniger des Pankreas fasziniert, sondern ich fand immer das Mediastinum so wichtig, weil die Mediastinoskopie empfand ich als eine richtig tierische Angelegenheit. Das ist, also wenn du da so mit dem Finger im Loch da oben an den Gefäßen vorbeischrammst, ich fand, irgendwie müssen wir das endosonografisch lösen. Und habe dann das allererste Mal, das weiß ich heute noch, einem 17-jährigen Mädchen mit Lymphknoten im Mediastinum, wo sie eine Mediastinoskopie machen mussten, wo die Eltern dagegen waren, hat mich dann der Kollege, der Chirurg, gefragt und hat gesagt, möchtest du das probieren? Wenn nicht, machen wir dann das auf und alles. Und das haben wir gemacht und haben dann die Sarkoidose diagnostiziert und ohne Operation, und das ist gut gegangen. Und so habe ich mich dann vorwiegend dann erstmal auf die mediastinalen Lymphknoten spezialisiert.
Also dann kam die Evolution sozusagen vom Ultraschall, der Kombination Ultraschall-Endoskopie, Endosonografie, dann aber auch schon den nächsten Schritt, also sprich die Punktion, die endosonografische Punktion. Und dann hast du eigentlich ja schon so ein bisschen das Lumen überschritten gehabt.
Ja, sehr früh habe ich Abszesse trainiert und die haben alle da immer gestanden und haben gesagt, eigentlich muss das Mediastinum ja steril gehalten werden und alles furchtbar, und es funktionierte.
Und wie ging es denn dann weiter?
Ach, dann konnte ich irgendwie alle diese Organe, die in der Nähe des Magens und des waren, punktieren. Und das habe ich dann auch alles irgendwie publiziert. Und dann fing ich an, mich zu langweilen.
Aha.
Und dann war ich in Hamburg bei Sohendra in der Zeit und da gab es viele Tumore.
Ja.
Und es war mein ERCP-Zentrum und es waren so viele Pankreastumore, wo wir dann nichts mehr machen konnten, wo ich dann gedacht habe, eigentlich muss ich doch mal den Magen aufschneiden können und mit einem Ballon eine Schlinge holen und die annähen. Und dann können wir doch so präfinal diese Schluckstörungen lösen und machen dann Gastroenterostomosen. Und das habe ich dann gemacht.
Aber beim Schwein?
Beim Schwein. Nein, erstmal habe ich das so überhaupt probiert, Schweinemagen und so. Und später dann am lebenden Schwein. Und dann kam während des Endoclubs 1999, glaube ich, ein großer englischer Schotte mit Schuppen auf dem schwarzen Anzug. Ja, wie und schubste alle beiseite, setzte sich neben mich und zeichnete auf die wunderbare Leinentischdecke und sagte, ich will so eine Kapsel machen, die ist aber so groß noch wie so eine Hautcreme, also so eine große Dose hielt ich mir dahin und ich krieg das nicht klein und du machst so komische Sachen mit der Endosono. Ich helfe dir, du willst so Nahtsysteme entwickeln, ich helfe dir da, wir haben einen guten Tierstall, wir haben gute Ingenieure und du hilfst mir mit der Kapsel.
Das war Paul Swain.
Das war Paul Swain 2000. Ich dann, Kinder waren groß, habe ich gedacht, das mache ich jetzt mal 2 Jahre.
Und jetzt muss man vielleicht sagen, also für die, die ein bisschen jünger sind, Paul Swain, einer der großen Erfinder der Endoskopie letztendlich. Ja. Also das war eine einzige Fundgrube von Innovationen, die du ausgibst. Und du hast dort mitgearbeitet. Du warst dort sozusagen von Anfang an dabei. Erzähl mal so ein bisschen, wie das war. Wie habt ihr denn da so gearbeitet? Das hat die da zusammengesessen und hat gesagt, was machen wir heute wieder Verrücktes? Oder waren das ganz, ganz konkrete Pläne? Oder waren da irgendwelche,
Also Paul ist ja so ein Einstein. Der schwebt irgendwo ganz oben in der Wolke und hat so ein paar Ideen. Und manche von denen sind so jenseits von Gut und Böse, das wird's nicht. Aber manche waren ganz gut.
Ja.
Wir haben ja dann erstmal die Kapsel verkleinert, indem wir mit israelischen Luftfahrtleuten, IT-Leuten, die hatten eine ganz kleine Lichtquelle, die wir dann einbauen konnten. Da mussten wir uns Dobermänner besorgen, weil die sagten, die muss draufbeißen können und die darf nicht kaputt gehen, weil es ja Quecksilber drin und so.
Stimmt,
da haben wir dann mit Hunden Experimente gemacht. Also das war irre. Und wir waren viel in Israel auch, um dann die Kapsel fertig zu machen. Und das war irre zu sehen, wie es dann funktionierte. Und ich habe Paul diese erste Kapsel gegeben und Paul hat sie geschluckt.
So wie man es macht. Also ist ja unglaublich. Und das war aber jetzt eine reine Forschungseinrichtung damals.
Nee,
oder?
Nee, das war das Whitechapel Hospital, also, ein großes NHS-Krankenhaus. Wir haben viele Patienten gemacht.
Okay.
Ich war damals schon endosonografisch ja viel weiter als die Engländer, habe viel Zysten trainiert damals und solche Sachen, die Engländer noch gar nicht konnten. Und Paul hatte eben dieses Team vom UCL, also von der großen Uni, 3 Leute. Wir waren ein Wahnsinns-Dream-Team letztendlich. Einer von uns hatte eine Idee und dann sind wir da, haben es überlegt, haben uns zusammengesetzt, wie machen wir das, und dann ging das weiter. Und so kamen auch die Nahtsysteme, die ich dann weiterentwickeln wollte, um Perforationen zu schließen und ja, so zustande. Ja. Ich hatte dann schon immer ganz früh diese kleinen Anker, aber ich wusste nicht, wie ich sie zusammenkriegen soll. Und dann saßen wir besoffen uns einen Abend und da guckt Sandy mich an und sagt, ich hab's, wir machen die Weinflasche zu. Und dann haben wir okay. den Korken auf den Bottle gemacht.
Das ja, sehr schön, also, sehr schön. Ja. So wird also medizinische Forschung betrieben, ne?
Ja, aber wir haben auch vorher dann 8 Stunden immer noch Klinik gemacht. Nicht? Also es war jetzt nicht so, dass wir da nur gesessen haben. Wir haben das nach der Arbeit gemacht, ne?
Also das hört sich ja total spannend und interessant an und man hört es ja auch bei dir raus, das hat wahnsinnig viel Freude gemacht, weil ihr wirklich sehr kreativ und sehr aktiv wart. Ja. Jetzt mal eine ganz vielleicht blöde Frage, wäre sowas heute noch möglich?
Ja, natürlich. Wobei das Problem ist natürlich, man muss einfach sehen, dass 85% der Menschen untertauchen wollen in einer Masse. Es gibt nur ganz wenige Leute, die wirklich hochkreativ grundsätzlich sind. Und dann brauchst du einen Hochkreativer wie Volzmann, brauchte jemanden wie mich, die auch nicht in dieser Box leben, aber noch mit der kommunizieren können, aber auch zu der anderen Seite. Und das ist wie, Einstein hat seine Frau gehabt, die ihn vermittelt hat.
Ja.
Der Nobelpreisträger für Wirtschaft hat seine Frau gehabt, die ihn vermittelt hat. Die Leute können das nicht und die brauchen so Mediator, die auch innovativ sind, aber die noch irgendwo in den Normen mitleben können. Und das war ein Glücksfall, dass Paul mich gefunden hat, ehrlich gesagt.
Das glaube ich, ja. Und für dich ja irgendwie auch, ja, letztendlich.
Für mich war das toll, sag ich ja. Für mich war das der Glücksfall.
Ja. Aber trotzdem, es gibt ja jetzt heutzutage, oder was heißt, viele haben ja dann so Hemmungen, weil sie sagen, mein Gott, du kannst ja eigentlich nichts mehr machen, weil jede Idee ist irgendwie, diese ganze Dokumentation, dann der ganze Papierkram, das ganze, ist denn das wirklich das Entscheidende oder wie war es denn damals?
Innovation lebt so nicht. Innovation ist, du machst das.
Ja.
Und du kümmerst dich nicht um Grenzen.
Ja.
Ich bin damals sehr lange verschrien worden als der medizinische Cowboy. Also meine transösophagealen Mediasin-Sachen, die waren jahrelang ganz, ganz, ganz verschrien, bis das erstmal in die Serie ging, nicht? Und man muss dann damit leben. Also ich glaube, man muss einfach so ein Typ sein, der sagt, ich möchte das jetzt machen, weil das hilft den Leuten und kümmerst dich nicht so sehr drum. Die Normen passen da ja nicht rein.
Also ich glaube auch, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Also es will ja kein, wir machen ja Innovationen, um, sage ich mal, was besser zu machen. Ja. Also wir wollen ja nicht jetzt irgendjemanden schaden oder sowas.
Nein, sondern du machst das ja auch nicht für dich. Du machst das, weil du siehst in der Klinik, also ich zumindest, weil ich sah in der Klinik, was fehlt. Auch das allerletzte, was ich noch gemacht habe jetzt. Und dann versuchst du das zu lösen für die Leute. Für dich ja nicht, weil das ist ja wahnsinnig viel Arbeit.
Richtig. Wir erkennen einen Fehler und wollen diesen Fehler beheben und überlegen uns deswegen, idealerweise mit Ingenieuren oder mit anderen Köpfen, wie wir denn, sage ich mal, hier was bauen können, in Anführungszeichen, was da den Fehler beheben kann.
Und manchmal sind das ganz kleine Sachen, ja. Dann das allerletzte, dann gab es eben die Endomikroskopie, die Herr Kieslicher viel gemacht hat. Und ich sah dann meine Nachbarstochter, die immer den dicken Bauch hatte und das ging so nicht und wir fanden einfach nichts. Und ich denke, man kann diese Endomikroskopie auch einfach dahingehend verändern, dass du was tust damit, indem du durch den Kanal mal ein paar Allergene spritzt und guckst, siehst du dann eine Veränderung.
Ja.
Und das war dann tatsächlich der Beginn.
Da bist du auch nochmal berühmt geworden, sozusagen, mit der Nahrungsmittelallergie.
Ja, genau.
Also auch da, sag ich mal, jetzt gar nicht vielleicht unbedingt jetzt was Neues konstruieren, sondern mit dem, was man hat gucken, wo man es denn nutzen kann.
Ja, und auch einfach das nehmen, was du hast und das so umdrehen, wie vielleicht was bei rauskommen könnte.
Mhm.
Ja? Also man hat die Endomikroskopie ja noch ganz statisch benutzt. Die haben immer geguckt, kannst du einen Barrett diagnostizieren? Auf die Idee zu kommen, einfach mal was reinzuspritzen und zu gucken, tut sich dann da was?
Weil es ja funktionell was nachweist.
Ja, genau.
Das ist ja eben kein Schnitt, kein histopathologischer Schnitt, wo wir wahrscheinlich immer dem Pathologen
nichts
was erreichen
können. Also
es sind
ja nicht immer diese ganz großen Dinge.
Ja.
Es sind manchmal auch ganz kleine Dinge, die Dinge verändern können.
Siehst du denn, du bist ja auch, sag ich mal, viel jetzt in der Welt rumgekommen. Also du hast ja mal in den USA oder zumindest mal gewohnt eine Zeit lang.
Ja, ich habe auch mal gearbeitet.
Hast auch mal gearbeitet in den USA, dann warst du in UK, warst viel in Deutschland. Wo würdest du denn so sagen, was ist denn jetzt von dem Umfeld, das, wo man sich jetzt auch als endoskopischer Innovator oder Innovatorin wohlfühlt? Gibt es da Unterschiede?
Ja. Also ich hätte in Deutschland keine Chance gehabt. Ich hätte keinen Lehrstuhl bekommen, ich hätte keine Chefstelle bekommen in meiner Zeit.
Ja.
Das ändert sich heute, aber es ist immer noch ganz schwer, vor allen Dingen als Frauen mit Kindern. Das ist ja schwierig. Ich bin ja nicht ohne Grund heute noch in England. Die Engländer sind ganz anders. Die Engländer finden dich auch ganz komisch und anders, aber sie lassen dich in Ruhe. Solange du sie nicht sie nicht angreifst, lassen sie dich in Ruhe machen. Mhm. Das tun die Deutschen nicht. Die Deutschen greifen dich sehr an.
Okay.
Und lassen dich nicht machen.
Und wie ist
es mit... Ich habe nicht, um das noch zu sagen, ich habe nicht ein einziges Mal für alles, was ich gemacht habe, einen GfG-Forschungsantrag durchgekriegt, weil es alles so neu war. Das ist zu neu, weil immer die Nachfolgenden, wenn ich das gemacht hatte,
die Berliner
zum Beispiel nach der Endomikroskopie, die haben dann die Forschungsstipendien gekriegt, was mich dann zum Teil auch sehr demotiviert hat.
Das verstehe ich, frustrierend. Ja. Das ist richtig. Also man kann ja nur hoffen, wir haben ja dieses Thema schon immer wieder gehabt und ich hatte auch dazu auch mal ein Gespräch sogar mit Markus Lerch, ich weiß jetzt nicht mehr die Nummer, was ist, wo er eigentlich gesagt hat, wir Endoskopiker, wir hätten eigentlich viel mehr Forschung, Wissenschaft machen müssen. Wir haben vielleicht auch so immer so ein bisschen das Problem gehabt, dass wir uns auch nicht gut genug vernetzt haben, dass wir vielleicht auch politisch manchmal ein bisschen ungeschickt waren.
Es fehlt die Toleranz. Es fehlt die Toleranz den Leuten gegenüber, die nicht in dieser Gruppe sind, die nicht Politiker sind.
Ja.
Weil Leute, die innovativ sind, sind auf gar keinen Fall politisch. Das können die gar nicht. Also ich könnte jetzt nicht in einer politischen Gruppe sitzen, weil die würden mich alle für ätzend erklären.
Und lass uns mal zurückkommen. Auf der anderen Seite hört man ja auch aus England, wenn ich da gibt es ja fast keine klinischen Studien, weil die sagen, die müssen ein Ethikvotum ist bei denen quasi nicht durchführbar, weil so ein gigantischer Aufwand hintersteckt. Sieht man ja viel von nur, sage ich jetzt mal, Reviews, Systematic Reviews, aber so richtig die Originaldaten.
Nee, das war für mich jetzt kein Problem. Also ich habe ja relativ viele Studien in England gemacht und habe immer die Ethik durchbekommen.
Okay.
Das ist in England anders. Die Engländer denken ganz anders. Das Wesentliche in England ist nicht, dass du richtig gut bist. Mhm. Du musst nett sein. Du darfst niemanden anfassen, also du kriegst eine Beschwerde, wenn du jemanden an die Hand fasst mal oder mal streicheln möchtest, weil was nett ist oder so. Du musst furchtbar nett sein in England, was ich ja auch nicht immer so kann.
Okay.
Aber die machen ganz viele Outcome-Studien, da ist auch nicht viel Innovativität über, weil sie eben auch ganz viel in zwei Systemen arbeiten. Das NHS ist sehr schwierig, sehr anstrengend zu arbeiten. Und die meisten gehen dann alle privat arbeiten. Die verdienen auch relativ viel Geld als wir. Und gehen dann alle nach der Arbeit in ein privates Haus und arbeiten da. Da fehlt auch die Zeit. Mhm. Wenn du so viel Geld verdienen musst, London ist sehr teuer.
Ja.
Um dort leben zu können, musst du viel Geld verdienen. Sprich, die gehen abends alle arbeiten. Da ist die Zeit nicht, Wissenschaft zu machen.
Und wie ist es in den USA?
Da ist es anders. Also ich weiß ja auch von Ken Beanmüller, der ja die Lambsdance gemacht hat. Der ist ja in den USA, wenn du so ein Freak bist, dann versuchst du mal, dich mit Leuten, die Innovation gut finden, zu machen und kriegst Gelder, findest Investoren, die dir Geld geben.
Also da geht es hauptsächlich so ums Finanzielle. Also letztendlich da wirklich guckt, was ist der finanzielle Benefit,
der rauskommt. Ja, also du findest immer Ingenieure, du findest dort, das ist relativ leicht zu finden. Hm. Das ist auch so, du findest viel leichter Investoren, die bereit sind, Geld zu verbraten, wenn es auch sein muss. Mhm. Aber wenn du die überzeugen kannst, kriegst du das Geld, um zu entwickeln.
Okay, spannend.
Ich konnte nicht, mein Sohn fand Amerika ganz furchtbar. Ich hätte nie nach Amerika gehen können.
Na gut, jetzt momentan ist es ja sowieso auch so ein Thema, glaube ich, dass da irgendwie...
Ich habe gerade meine Zusammenarbeit mit Amerika beendet, weil ich unter diesen momentanen Bedingungen auch gerade in Florida nicht arbeiten kann. Da ist keine Verlässlichkeit mehr da.
Ja. Na gut, kann man nur hoffen, dass es besser wird. Annette, ich darf das ja so ein bisschen sagen, wir kennen uns ja auch schon länger. Du blickst jetzt schon so über eine gewisse Zeit zurück.
Ja.
Und jetzt vielleicht mach mal noch zwei Fragen. Die erste Frage ist, was war früher besser, was ist heute besser und was kommt auf uns zu? Also was wird denn in den nächsten 5 bis 10 Jahren denn sein? Versuch mal so ein bisschen so den Blick zurück und den Blick nach vorne zu werfen.
Was war früher besser? Also ich glaube schon, die ganze Dokumentationspflicht, die wir heute haben, die Grenzen, in denen wir arbeiten können, die engt uns alle sehr ein und kostet uns wahnsinnig viel Zeit.
Ja.
Das war früher nicht so.
Ja.
Also alleine die ganze Dokumentation und die Grenzen, das ist exponentiell gewachsen und es ist falsch. Also Deutschland, die Wüste an Beschränkungen und Vorschriften ist furchtbar.
Schrecklich,
Was wünsche ich mir für die Zukunft? Natürlich wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir in dieser Endoskopie, die ja tatsächlich sehr männergeprägt ist, die uns Frauen sehr lange auch den Zugang zur interventionellen Endoskopie verwehrt hat, dass da diese Glass-Healing-Strukturen aufbrechen und sie uns jetzt mehr bereit sind zu nehmen. Und auch
siehst du da Veränderungen jetzt
schon? Ich sehe jetzt schon deutliche Veränderungen,
aber
eben auch zum Teil nicht. Manche der jungen Chefs sind fast schlimmer als die alten.
Tatsächlich?
Ja, auch. Mhm. Aber manche eben viel besser, ist es eben so. Aber im Prinzip sehe ich, dass es besser wird.
Mhm.
Aber was ich eben noch sehe, ist, dass es in der Tat für Mütter, und ich war ja auch mal eine Mutter, mit in der interventionellen Endoskopie, in der ich gelernt habe, tatsächlich das Verständnis nicht gibt. Ja, also wenn du mal ein Kind hattest, das kotzend in der Koje nachts lag und du morgens völlig verkatert in der Endoskopie stehst und deine Augen nicht aufkriegen kannst, da hat kein Mann für Verständnis gehabt. Das glaube ich, dass das sich geändert hat und dass das viel, viel, viel besser ist jetzt.
Ja.
Und ich glaube auch, dass natürlich die Hoffnung, dass wir mehr Langzeit, also Kindergärten, die nicht von 9 bis 3 gehen, sondern dass wir in den Kliniken Kindergärten haben, die von 7 bis abends gehen.
Ja.
Oder eben auch eine Einrichtung finden, wo die Kinder nach der Schule essen gehen können, dass du nicht dieses ewige schlechte Gewissen hast. Gott, oh Gott, jetzt sitzt dein Kind allein vor der Schule und du kannst es nicht abholen kommen.
Ja.
Diese Dinge müssen raus, das schlechte Gewissen muss weg.
Und wenn wir das gelöst haben, wo geht's endoskopisch hin? Wo siehst du noch die Trends? Also wo denkst du, wo würde Paul Swain heute investieren?
Also Paul und ich haben damals ja schon definiert, mit dem Beginn an das Versuch, Cath-Cams zu machen, dass die Koloskopie einfach eine Katastrophe ist und wir in der Tat versuchen müssen und dass wir haben ja jetzt viel bessere Möglichkeiten, ein Ding zu schaffen, wo wir so eine Art Suppositorium in den Anus schieben und danach dann KI blinkt und sagt, hier musst du ein Polypen abtragen und wir dann 5 oder 6 gleichzeitig in Cubicles liegen haben und einfach uns nur noch kümmern müssen, wenn wir interventionell tätig werden müssen, damit wir die Kolon-Diagnostik besser machen. Das ist ja nach wie vor eine Katastrophe.
Und sehr aufwendig für alle.
Ja.
Annette, tolles Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Okay.
Ja, ich hoffe auch unseren Zuhörerinnen und unseren Zuhörern hat Spaß gemacht. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie dran. Nächste Folge in 14 Tagen und es bleibt spannend. Bis dann, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.